Ja, auch von mir nochmal einen schönen guten Morgen euch allen. Und ja, es ist schön, hier bei euch zu sein und dass wir uns treffen können, trotz der neuen Corona-Beschlüsse und der ganzen Vorschriften, die man so hat im Gottesdienst. Und am schlimmsten finde ich für mich eigentlich, dass ich in Gesichter gucke und keine Mimiken erkennen kann. Gut, ich darf den Mundschutz zum Glück hier vorne ablegen. Aber wer bin ich überhaupt? Ich sage einmal kurz ein paar Sätze zu mir. Mein Name ist Ruben Vogel, bin verheiratet mit meiner Frau Annalena, bin Mitarbeiter im Bibelcenter in Breckerfeld und habe dort so ein bisschen die technische Leitung. Bedeutet, dass ich mich um die Instandhaltung von den Gebäuden und den Außengeländen kümmere. Ich bin auch bei uns mit in der Veranstaltungstechnik und ja, organisiere das da mit. Bin aber auch unterwegs auf verschiedenen Veranstaltungen in Deutschland, auch auf Infoständen, wenn denn mal wieder welche stattfinden dürften. Und bin wie eben auch heute bei euch ja, zu Predigtdiensten unterwegs. So viel kurz zu mir. Ich bin heute auch nicht alleine hier. Mein Bruder Joel Vogel ist mit dabei. Er ist kein Mitarbeiter im Bibelcenter, aber ist ehrenamtlich mit dabei, hilft an allen Ecken und Enden. So, dann habt ihr mal einen kurzen Überblick, was hier für zwei Vögel überhaupt hier vorne rumtouren. Eine Sache habe ich noch, bevor ich anfange, im eigenen Interesse. Wir haben uns entschieden, aufgrund von diesem ganzen Corona-Trubel, haben wir etwas Neues ausprobiert. Wir haben ein Adventsheft gemacht, wo 25 Andachten drin sind von jedem Mitarbeiter eigentlich von uns aus dem Bibelcenter, also aus ganz verschiedenen Bereichen, aus der Hauswirtschaft, die Mitarbeiter, aus der Küche, also wirklich jeder, nicht nur die sowieso schon das so tagtäglich machen, sondern wirklich von denen, die da auch vielleicht nicht so viel mit zu tun haben den tagsüber, aber sind echt interessante Gedanken drin. Und es ist für jeden Tag eine dabei, wie so ein kleiner Andachtsbegleiter für die Adventszeit. Und zusätzlich haben wir letzte Woche angefangen, da so ein kleines Video zuzudrehen. Das kommt auch dann tagtäglich auf unserem YouTube-Kanal. Da wird dann auch die Andacht vorgelesen, für die, die nicht so gerne lesen, sondern lieber hören. Ich habe ein paar davon mitgebracht. Die liegen, ich glaube, irgendwo hinten aus. Die kosten 3 Euro das Stück. Die sind aber auch super zum Weitergeben und deswegen gibt es auch, ich meine, auf dem Zettel steht, du hast ihn mitgebracht, ich glaube ab 10 Stück kriegt man 2 umsonst und ab 50 glaube ich sogar 10. Wenn ihr mehr braucht, sagt Bescheid, wir haben genug davon. Könnt ihr gerne mal reinschauen, hinten liegen genug aus. So viel dazu. Genug der Vorrede, kommen wir zum Eigentlichen an diesem Sonntag, zum Wort Gottes. Und ich würde gerne noch ganz kurz beten, bevor ich beginne. Ja, Herr, danke für diesen Vormittag, den du uns geschenkt hast. Danke, dass wir uns ja trotz allem hier noch frei versammeln dürfen, dass wir ja uns ja zum Gottesdienst treffen können. Und danke, dass wir uns jetzt hier versammeln dürfen, dass wir jetzt zur Ruhe kommen können. Und nimm du jetzt alles weg, was stört, nimm du alles weg, was uns ablenken möchte, wo wir vielleicht mit unseren Gedanken schon in der nächsten Woche sind. Nimm das jetzt weg und schenk, dass wir uns wirklich darauf konzentrieren können, ja, was du uns heute ja durch dein Wort sagen möchtest. Amen. Ja, ich habe so ein Thema, was mir in der letzten Zeit nochmal wichtig geworden ist und ich glaube, das betrifft jeden irgendwo auf die eine oder andere Art, egal ob alt oder jung. Schwere Zeiten. Wer von euch kennt schwere Zeiten in seinem Leben? Ich glaube, das ist eine sehr rhetorische Frage. Und das Thema ist vielleicht für den einen oder anderen gerade in der Zeit von diesem kleinen Virus Corona nicht fremd. Aber auch wenn es nicht um das Virus geht, kennt es wahrscheinlich solche Zeiten jeder. Deswegen habe ich das Thema überschrieben mit schwere Zeiten, Fragezeichen, Ausrufezeichen. aufgeben oder daran wachsen. Was ist mit schweren Zeiten gemeint? Das sind jetzt nicht so die täglichen Herausforderungen, die ich meine, mit denen hat ja fast jeder zu kämpfen. Da fallen jetzt einem wahrscheinlich schon zig Dinge ein. Und viele von euch teilen vielleicht meine tägliche Herausforderung. Die habe ich nämlich schon morgens früh, wenn ich aufstehen muss. Das ist für mich die größte Herausforderung, aber das meine ich gar nicht. Ich meine nur die Herausforderungen im Alltag. Vielleicht Stress auf der Arbeit, weil man ein Projekt abschließen muss, weil viel zu tun ist. Vielleicht Stress zu Hause, weil man alle Termine übereinander bekommen muss. Vielleicht ist es auch Krankheit. Vielleicht ist es auch das vorhandene oder auch das nicht vorhandene Geld, was einem Sorgen bereitet. Auch zwischenmenschliche Herausforderungen, die so immer wieder auftauchen, mal mehr, mal weniger. Die tauchen so zwischendurch auf und man muss sich damit beschäftigen und auch solche Herausforderungen bewältigen. Und so hat wahrscheinlich jeder seine eigene Definition von schweren Zeiten. Gut, man selbst ist immer am schlimmsten dran von allen. Kennt ihr das? Also ich kenne das ganz gut. Mir geht so schlecht. Ich bin wieder richtig arm dran. Immer trifft es mich. So ganz nach dem Motto, ich, mich, meiner, mir. Herr, segne diese vier. Na, so verhalten wir uns manchmal. Und ist es nicht so, wir schauen oft nur so, kennt ihr so den Blick? So ganz auf uns. Wir gucken nicht, wie geht's den anderen, wie geht's den Leuten links und rechts neben mir. Das Beruhigende ist aber, wir sind nicht die Ersten, die vor so manche Herausforderungen und Prüfungen gestellt werden. Es gibt in der Bibel sehr viele Beispiele von Personen, die schwere Prüfungen durchgemacht haben. Und mir kam dabei der Hiob in den Sinn. Die meisten kennen ja vielleicht grob das Lebensbild von Hiob. Er hat auch einige Herausforderungen und Prüfungen in seinem Leben durchmachen müssen. Gegen Hiobs Herausforderungen sind unsere allerdings ein Witz. Was war Hiob für ein Mann? War sein Leben vielleicht schon immer voll mit Sorgen und Problemen? Hat er vielleicht schon immer eine schwierige Persönlichkeit gehabt? Lass uns mal zusammen die ersten Verse von Hiob anschauen. Hiob 1, hier wird kurz beschrieben, wie Hiobs Leben ausgesehen hat. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr das gerne mit aufschlagen. Hiob 1, ich lese mal die ersten 4 oder 5 Verse. Es war ein Mann im Land Uz, der hieß Hiob. Er war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Und ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und an Herden besaß er 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen. Und seine Dienerschaft war sehr groß, sodass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Seine Söhne aber pflegten einander zu besuchen und ein festliches Mahl zu bereiten, jeder in seinem Haus und an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden auch ihre 3 Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf, brachte Brandopfer dar für jeden von ihnen, denn Hiob sagte sich, vielleicht können meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit. Ja, wenn man das so liest, ist es eigentlich super, top, keine Probleme, habe eigentlich ein super Leben, oder? Er wird hier als ein gläubiger und als ein untadeliger Mann beschrieben. Es hat ihm an nichts gefehlt. Er war ein rechtschaffener Mann. Er hatte wahrscheinlich auch wenig Geldsorgen. Er hatte Söhne und Töchter. Trotzdem verläuft sein Leben ganz anders, als er es sich wahrscheinlich vorgestellt hat. Wir können ab Vers 6 lesen, wie Hiob hier von Satan angeklagt wird. Und er Hiobs aufrichtige Treue und seine Loyalität gegenüber Gott in Frage stellt. Und dann, wenn wir weiterlesen, kommen wir zu Vers 12. Und hier in Vers 12, da beginnt so ein richtiger Wendepunkt in seinem Leben, ja, wo sich sein Leben um 180 Grad dreht. Ja, wenn wir in Vers 12 reinschauen, ich lese mal Vers 12. Da sprach der Herr zum Satan: Siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein, nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Ja, Gott gibt Satan hier die Erlaubnis, Hiob auf seinen Glauben zu prüfen. Aber, wir haben es gelesen, aber er darf seine Hand nicht an Hiob selbst legen. Und ja, was dann auf Hiob zukam, waren wirklich keine kleinen Prüfungen. Ihm wurde alles genommen, seine Familie, sein Reichtum, sein Besitz und am Ende sogar seine Gesundheit. Wie genau wird in Kapitel 1, in den Versen 6 bis Kapitel 2, Vers 10 ungefähr beschrieben. Da kann man das nochmal genau nachlesen, machen wir jetzt aber nicht. Es ist gut vorstellbar, dass Hiob in dieser Situation ganz schnell an dem Punkt war, sich die Frage zu stellen: Herr, warum? Warum ich? Warum lässt du das zu? Und das ist auch mein erster Punkt. Erstens, warum ich? Warum ich? Kennt ihr das, wenn ihr euch die Frage stellt, warum ich? Warum muss ich so eine schwierige Familie haben? Warum habe ich so wenig Geld und nicht die anderen? Warum habe ich vielleicht nervige Nachbarn? Warum habe ich so viele Krankheiten? Ja, so kann jeder, glaube ich, die Liste beliebig fortsetzen. Und wir versuchen immer auf diese Fragen, diese Warum-Fragen, eine Antwort zu finden. Für uns, ich glaube, das liegt einfach in der Natur von uns Menschen, muss immer alles einen Sinn ergeben, müssen für alles eine Erklärung haben, wir glauben nichts, was wir nicht sehen. Und Hiobs Freunde dachten auch so. In Hiob 4 kommt der Freund von Hiob, der Eliphas, und er will ihm Rat geben. Und was sagt er zu Hiob? Hiob 4, ab Vers 7. Bedenke doch, ist je ein Unschuldiger umgekommen? Und wo wurden Rechtschaffene vertilgt? So viel ich gesehen habe, die Unrecht pflügen und die Unheil sehen, die ernten es auch. Ja, was meint er damit? Ich glaube, seine Freunde waren der Meinung, dass es ja irgendeine Erklärung, irgendeinen Grund dafür gibt, warum Hiob das alles widerfährt. Sie drängten darauf, dass er einfach sagen soll, sag doch einfach, was, gib es zu, bekenne deine Sünde und alles wird gut. Hiob wehrt sich aber vehement dagegen. Er sagt, ich habe nichts gemacht. Ich weiß, dass es keine Folge von sündigem Verhalten ist. Und trotzdem fragt er sich, warum ich? Warum lässt Gott das alles zu? Hiob ging es wahrscheinlich so wie uns heute auch. Auf die meisten Warum-Fragen bekommen wir sehr wahrscheinlich keine Antwort. Zumindest nicht zu unseren Lebzeiten hier auf der Erde. Wenn wir aber anfangen, irgendwann zu akzeptieren, dass Gott vielleicht genau mir mit der Situation, in der ich mich gerade befinde, etwas klar machen will, dann hilft uns das, besser damit umzugehen. Für Hiob war das ja noch lange nicht alles, dass er Familie und Besitz verloren hat. Da könnte man jetzt sagen, ja, okay, das geht ja noch. Aber man könnte sagen, das war wirklich erst der Anfang. In Kapitel 2 kommt jetzt noch mal eine ganze Schippe obendrauf. Und ich lese mal Kapitel 2, ab Vers 6. Da sprach der Herr zum Satan: Siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Da ging Satan vom Angesicht des Herrn hinweg und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel, sodass Hiob eine Scherbe nahm, um sich damit zu kratzen, während er mitten in der Asche saß. Da sprach seine Frau zu ihm: Hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit? Sage dich los von Gott und stirb. Wenn man das jetzt so liest, dann kann man sich, glaube ich, nur ansatzweise vorstellen, wie Hiob einfach am Ende war. Er hat sogar selbst angefangen, ja, sich mit einer Scherbe zu verletzen. Wir würden es wahrscheinlich heute Ritzen nennen. Und dann Wenn wir weiterlesen, kommt so eine gewaltige Aussage in Vers 10. Er aber sprach zu ihr, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen? Bei all dem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Was für eine krasse Aussage, dass er in so einer Situation, wenn sogar schon seine eigene Frau ihm rät, sich von Gott loszusagen, hier in Vers 9, sag dich von Gott los und stirb. Und dann antwortet er darauf mit diesem Satz, wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir dann nicht auch das Böse annehmen. Da stelle ich mir und uns die Frage, wie viel würde ich aushalten, wie viel würdest du aushalten? Glaube ich daran, dass Gott immer noch alles in der Hand hat, auch wenn ich das Gefühl habe, dass in meinem Leben wirklich eine Herausforderung nach der anderen kommt und dass meine Probleme, so anstatt dass die irgendwo mal kleiner werden, werden die immer größer. Die Frage danach, wie viel Leid ich erlebe, ist ja immer subjektiv. Wenn wir selbst einfach mal einen Schritt zurückgehen und uns umschauen, dann werden wir wahrscheinlich immer Menschen finden um uns herum, die mehr Leid ertragen müssen als wir selbst. Jeder empfindet Leid anders und bei jedem sind auch die Grenzen anders. Und Gott weiß das. Er weiß, wo unsere Grenzen liegen. Wenn wir also auf das Warum keine Antwort finden, was bleibt uns dann? Wie gehen wir jetzt damit um? Wenden wir uns von Gott ab? Denn schließlich ist der Gott doch irgendwie an allem schuld. Er hätte es ja zumindest verhindern können. Oder geben wir ihm Recht? Sagen wir ihm, Gott, du hast das Recht, das zu tun und das zu lassen, was du für richtig hältst? Und diese Frage, warum, die beschäftigt viel mehr Menschen, glaube ich, als wir denken. Wir hatten vor 2 Wochen oder vielleicht waren es auch 3. Vor 2 oder 3 Wochen hatten wir einen Handwerker bei uns. Und ja, eigentlich war es kein Handwerker, eigentlich war es sogar der Mitinhaber von einem Handwerksbetrieb bei uns. Und er sollte sich da was anschauen. Und naja, wir kamen so ins Gespräch. Und es stellte sich heraus, dass er das Bibelcenter von früher noch kennt, wo es noch Bibelschule Hagen war, wo das mein Opa noch geleitet hat und auf jeden Fall lange her. Wir haben uns dann darüber ausgetauscht und haben uns unterhalten, was meine Aufgaben sind, was ich mache und so weiter. Und wir waren eigentlich schon fertig, hatten über alles gesprochen und so im Gehen habe ich ihm noch einen schönen Tag gewünscht und er hatte mir vorher erzählt, dass er noch auf den Geburtstag muss von seinem Bruder, also habe ich ihm noch eine schöne Geburtstagsfeier gewünscht und dann ist er stehen geblieben und dann kamen wir ins Gespräch und ich glaube, wir haben fast 1 Stunde gesprochen über Gott und den Glauben und er hat mir erzählt, dass sein Bruder seit 7 Jahren schwer krank ist und eigentlich nur noch im Krankenhaus oder von Krankenhaus zu Krankenhaus läuft und so vor sich hin grippiert, so hat er es ausgedrückt und es hat sich dann herausgestellt, dass er und sein Bruder selber jahrelang in der Gemeinde gewesen sind und dass die eigentlich auch immer noch gläubig sind. So. Aber die Frage kam dann auf, wie kann das sein? Warum lässt Gott das zu, dass mein Bruder so lange leiden muss, hat er gesagt. Und er hat mich das gefragt und ich konnte ihm darauf keine Antwort geben. Und genau das Thema, das hat ihm so zu schaffen gemacht persönlich, dass er eigentlich nichts mehr damit zu tun hat, mit dem Glauben, er geht nicht mehr in die Gemeinde. Was sagt man zu jemandem in so einer Situation? Ich wusste es selber nicht genau und wir hatten dann auch nicht mehr viel Zeit, weil dann hat sein Handy geklingelt und er musste weg. Und er hat gesagt, vielleicht treffen wir uns ja nochmal wieder, dann können wir uns nochmal unterhalten. Ich sage, ja, wir werden sehen. Aber was ich einfach daran sehen konnte, ist, dass es viele Menschen gibt, die auf der Suche sind nach Antworten. Und was haben wir da eigentlich für ein Vorrecht, dass wir wirklich ja, einfach voll und ganz Gott vertrauen können? Kommen wir nochmal zurück zu Hiob. Was hat er getan? Er hat darauf vertraut, dass Gott trotz allem, was er erfährt, trotz allem, was er durchmachen musste, dass er die Kontrolle hat. Und nicht nur Hiob ist uns ein großes Vorbild. Wir finden in der Bibel weitere Beispiele für so großes Gottvertrauen. Wenn wir uns David angucken in den Psalmen. In Psalm 26 ist auch ein Psalm, in dem sich David einfach voll und ganz Gott unterordnet. Und direkt in Vers 1, ich lese vor: Schaffe mir Recht, o Herr, denn ich bin in meiner Lauterkeit gewandelt und habe mein Vertrauen auf den Herrn gesetzt. Ich werde nicht wanken. Ja, auch David hat wie Hiob darauf vertraut, dass Gott einen guten und den richtigen Weg für ihn kennt. Und aus diesem Vertrauen heraus kann David sagen: Ich werde nicht wanken. Und das ist auch mein zweiter Punkt. Zweitens, Vertrauen trotz Unwissenheit. Wir können auf Gott vertrauen, auch wenn wir nicht alles wissen. Ja, deswegen Vertrauen trotz Unwissenheit. Wir haben gesehen, dass Hiob echt am Boden war. Er war verzweifelt, sein ganzes Leben war eigentlich einmal komplett auf den Kopf gestellt. Er hatte wirklich alles verloren, was er hatte und was ihm lieb war. Und dann wurde er auch noch von Krankheit und Geschwüren geplagt. So einen wirklichen Sinn hat Hiob wahrscheinlich nicht mehr gesehen in seinem Leben. Und trotzdem hat er sich daran festgeklammert. Er hat an seinem Glauben festgehalten und hat darauf vertraut, dass Gott einen Plan für ihn hat. Und so ein starkes Vertrauen wie Hiob, das wünsche ich mir eigentlich auch. Und wie er das ausdrückt, können wir in Kapitel 19 von Hiob sehen. In Hiob Kapitel 19, in den Versen 25 und 27. In Kapitel 18 lesen wir von Hiobs Freund Bildad, wie er dann zum zweiten Mal auf ihn einredet. In Kapitel 19 antwortet er dann nochmal darauf und da beschreibt er seinen Glauben. Und in Vers 25 sagt Hiob dann: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und Vers 27: Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Das, was, glaube ich, Satan an Hiob nicht verstanden hat oder was er einfach nicht nachvollziehen konnte, war seine Glaubensmotivation. Er hat gedacht, dass Hiobs Glauben und sein Vertrauen nur so stark war, weil er irgendeinen Vorteil davon hat, dass es ihm einen Vorteil bringen würde und dass sobald Gottes Schutz und Gottes Segen nicht mehr da ist, dass er Gott dann einfach hier links liegen lässt und sich von ihm lossagt. Aber Pech. Hiob hat Gott immer noch vertraut. Und das sogar am schlimmsten und am tiefsten Punkt seines Lebens. Auch hier sehen wir wieder eine Parallele zu David aus Psalm 55. Da können wir lesen, wie schwierig und herausfordernd es ist, ja, in der Heiligung zu leben. Und das bei all den Problemen und ja, Herausforderungen des Alltags. In Psalm 55, ab Vers 3, höre auf mich und antworte mir. Ich bin unruhig in meiner Klage und stöhne. Vor dem Brüllen des Feindes, vor der Bedrückung des Gottlosen. Denn sie wollen Unheil über mich bringen und befeinden mich grimmig. Mein Herz bebt in mir und die Schrecken des Todes haben mich überfallen. Furcht und Zittern kommt mich an und Schauder bedeckt mich. Es ist ja so, also zumindest bei mir, können wir Gott immer ganz leicht vertrauen, wenn alles läuft gut, alles ist schön, unser Leben läuft in geregelten Bahnen. Aber wie sieht es bei uns aus, wenn wir wirklich mal an einen Tiefpunkt gelangen? Wenn wir wirklich mal ganz unten sind und gut, ich bin jetzt verhältnismäßig jung, würde ich mal sagen, aber der ein oder andere von euch hat mit Sicherheit schon mehr in seinem Leben erlebt und jeder kann bestimmt auf Situationen zurückblicken, wo man mal mehr oder weniger Leid empfunden hat. Und ich selbst war an so einem Punkt, so vor 2 Jahren, ich hatte eine Operation am Schienbein, da musste neu gerichtet werden wegen meinem Knie und so weiter. War eigentlich ein ganz normaler Eingriff, wie Ärzte das immer so sagen, ist alles kein Problem. Nach 4 Wochen können sie wieder laufen und Sport, alles kein Problem. Wie es halt so ist, Es war nicht so. Als ich aus der Narkose da aufgewacht bin, ich dachte, ich gehe kaputt. Ich dachte, ich laufe nie wieder irgendwo hin. Und dann hatte ich Schmerzen, hatte ich noch nie in meinem Leben solche Schmerzen. Und sie konnten mir nicht mehr Schmerzmittel geben, kein Morphium mehr, weil das schon an der Grenze war. Und ich habe tagelang habe ich mein Bein überhaupt gar nicht gespürt. Ich habe nur Schmerzen gespürt und ich konnte mir das nicht erklären. Und ja, die Ärzte dann auch nicht und haben dann noch kontrolliert, ob ich drogenabhängig bin, ob deswegen die Mittel nicht anschlagen. Und mit jedem Tag, wo es nicht besser wurde, hatte ich dann irgendwann echt Angst, dass ich nie wieder richtig laufen kann. Und dann kamen doch Zweifel auf, haben die doch alles richtig gemacht, haben die vielleicht was vergessen in meinem Bein oder... Aber eins habe ich komplett ausgeblendet, und zwar, dass Gott immer noch darüber wacht und auch die Handgriffe von den Ärzten kontrolliert. Und wie ihr seht, ich kann wieder laufen, ich stehe hier und es ist sogar besser als vorher. Gut, das ist nicht so eine krasse Prüfung, wie Hiob hatte, und vielleicht kommen wir auch nie in solche extremen Situationen wie Hiob. Aber jeder weiß ja selbst am besten, vor was für eine Herausforderung man vielleicht gerade steht. Ich möchte mich selbst und auch uns dazu ermutigen, die Herausforderung anzunehmen, darauf zu vertrauen, dass Gott uns damit nicht schaden will. Er möchte uns damit ja nichts Schlechtes, er möchte auch nicht unsere Schwächen ausnutzen. Ja, im Gegenteil, er gibt uns eigentlich mit jeder Prüfung, die wir durchmachen, die Chance, auch daran zu wachsen. Hatte Hiob Schwächen? Wenn wir ein paar Kapitel weiterblättern, in Kapitel 32, in Hiob 32, lesen wir von Elihu und wie ihm hier wirklich die Hutschnur reißt über die Freunde Hiobs, aber auch wegen Hiob selbst. Warum? In Kapitel 32, Vers 1 können wir es nachlesen. Und jene drei Männer hörten auf Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Da entbrannte der Zorn Elihus, des Sohns Barachels, des Busitas, aus dem Geschlecht Ram über Hiob entbrannte sein Zorn, weil er meinte, er sei Gott gegenüber im Recht. Herr Hiob hat sich selbst für gerecht gehalten, sogar gerecht gegenüber Gott. Gott hatte also diese Prüfung an Hiob zugelassen. Aber das Schöne daran ist, wir erfahren auch, wie die Prüfung für Hiob geendet hat. Und zwar in Kapitel 42. In Kapitel 42, ich lese mal ein paar Verse ab Vers 2. Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Höre nun, ich will reden. Ich will dich fragen und du belehre mich. Und Vers 10. Und der Herr wendete Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat, und der Herr erstattete Hiob alles doppelt wieder, was er gehabt hatte. Ja, am Ende kommt er mit einem viel tieferen und intensiveren Verständnis über Gott und auch über sich selbst eher aus diesem Lebensabschnitt heraus. Hiob hat erkannt, ich bin eben nicht gerecht gegenüber Gott. Er konnte auch seinen Freunden vergeben und er hat sogar für sie gebetet. Und das, obwohl sie ihm schlechte und falsche Ratschläge gegeben haben. Und am Ende bekommt er alles sogar doppelt wieder, was er vorher gehabt hat. Und das bringt mich auch zu meinem dritten und letzten Punkt. Drittens, volle Kontrolle mit Gott voran. Volle Kontrolle mit Gott voran. Wir haben hier bei Hiobs Geschichte haben wir jetzt einen ganz, ganz entscheidenden Vorteil. Und zwar haben wir das hier. Wir haben die Bibel. Und in Kapitel 1 erfahren wir die Vorgeschichte und wie es eigentlich dazu kam, dass Hiob diese Prüfung durchmachen musste. Hiob wusste aber nichts davon. Er konnte das nicht wissen. Gott war sich der Situation von Hiob jederzeit bewusst und erkannte seine Gedanken und seinen Charakter und auch sein Streben nach Gehorsam. Ja, er interessiert sich für uns. Gott interessiert sich für uns, er interessiert sich für mich und für dich und für jeden Einzelnen. Er kennt uns bis ins Letzte, er kennt sogar uns bis ins Detail. Und die Bibel gibt uns hier ein Beispiel, wie gut er uns kennt. In Lukas 12, Vers 7, ihr kennt bestimmt die Stelle. Auch die Haare eures Hauptes sind gezählt. Und hier steht sogar noch ein Wort, was ich jetzt weggelassen habe. Die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Und darum fürchtet euch nicht, ihr seid viel mehr wert als viele Sperlinge. Ich finde es unvorstellbar, dass er sogar weiß, wie viel jeder Einzelne von uns, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben oder vielleicht auch nicht mehr. Auch wenn wir vieles nicht verstehen, was in unserem Leben passiert oder eben auch nicht passiert, dürfen wir wissen, Gott ist die Sache sehr wohl bewusst. Und Gott ist auch derjenige, der diese Leitplanken so links und rechts für diese Prüfung festsetzt. Dass wir hier das haben, dass wir die Bibel haben, das ist ein Riesenvorrecht und ein Riesenvorteil für uns. Wir können daraus so viel erfahren über Gott, über seinen Charakter. Und diese Möglichkeit gab es früher gar nicht. Hiob konnte nichts wissen von dem Gespräch vorher zwischen Gott und Satan. Er hatte gar keine Ahnung, dass es Grenzen gibt, die Gott vorgibt und in denen sich der Satan vielleicht bewegen darf, die er aber niemals überschreiten kann. Wenn wir uns heute in so einer schwierigen Situation befinden, haben wir das Vorrecht zu wissen, dass hinter den Kulissen auch so ein Gespräch stattgefunden hat über uns. Gott hat auch bei unseren Schwierigkeiten und Prüfungen hat er Grenzen gesetzt. Wir wissen nicht, wo die Grenzen liegen. Was wir als Christen erleben, ist also kein Zufall oder einfach Willkür Gottes. Der Satan kann uns auch nicht heimlich überraschen, wenn Gott gerade ein Nickerchen macht oder nicht hinguckt. Geht nicht. Gott ist an jeder einzelnen Situation in unserem Leben beteiligt. Und er gibt die Grenzen vor, die auch Satan nicht überschreiten kann. In so einer Serie auf so einer ganz kleinen Internet-Streaming-Plattform, kennt bestimmt keiner, möchte ich jetzt auch nicht sagen, habe ich mal eine Redewendung gehört. Die ist weder biblisch, hat auch keinen christlichen Hintergrund, aber ich fand sie interessant. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Die Aussage ist eigentlich komplett verkehrt für die Menschheit. Weil am Ende wird nicht einfach alles gut. Aber für uns Christen ist was Wahres dran. Es war damals bei Hiob so und es ist auch heute noch so bei dir und bei mir. Am Ende hat Gott immer das letzte Wort. Was können wir also von Hiobs Geschichte lernen? Gott kann Leid benutzen, um etwas bei uns zu verändern. Im Blick auf uns selbst, dass wir unsere Kleinheit und unsere Sündhaftigkeit einfach mehr verstehen. Im Blick auf unsere Mitmenschen, dass wir ihnen stärker in Gnade begegnen, aber auch im Blick auf Gott, dass wir seine Herrlichkeit einfach besser erkennen können. Wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, schwere Zeiten, aufgeben oder daran wachsen? Und wir haben uns dazu die drei Punkte angeschaut. Erstens, warum ich? Wie gehen wir damit um? Indem wir zweitens vertrauen können, trotz Unwissenheit. Wenn wir Gott und seinem Plan volles Vertrauen schenken, dann dürfen wir auch wissen, drittens, Gott hat die volle Kontrolle und mit ihm zusammen können wir auch über Mauern springen. Und mit diesem Bibelvers aus Psalm 18, Vers 30 möchte ich auch schließen. Psalm 18, Vers 30. Denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen und mit meinem Gott über die Mauer springen. Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen, Das Wort des Herrn ist geläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Also lasst uns die Chancen nutzen, im Glauben zu wachsen. Und wir können ihm wirklich voll und ganz vertrauen, denn er geht voran. Und er ist unser Schild auch in schwierigen Zeiten. Amen.